Nächster Vortrag wird von Hannes Reinicke gehalten. Er ist promovierter Physiker, ist schon...
Ja, woher weißt du das?
Ich habe ein bisschen gestalkt und...
Oh Gott.
Er ist schon sehr lange bei Frauen dabei.
Seit Version 0,95, so wie ich das so mitgekriegt habe, ja. Ist er dabei. Ja. Und arbeitet bei der Software- und Systementwicklung, kurz SUSE.
Sag SUSE,
und,
genau.
Ich denke, viele von uns... Dieses Mikro ist furchtbar. Schon mal gefragt, nachdem Sie ehrfürchtig so zum Changelog des Kernels aufgeschaut haben, ach, da möchte ich auch mal draufstehen, wie werde ich denn wohl Kernel-Entwickler?
Eben genau, was
kann und man denn? Dazu gibt es jetzt den folgenden Vortrag.
Genau.
Bühne frei.
Dankeschön. Jo, also, ihr habt euch ja sicherlich alle schon mal gefragt, oh, Kernel, was ist denn das? Oh, da kann ich da auch, das ist doch bestimmt total klasse. Aber, um Gottes Willen, da muss doch total viel können. Kann ich das wirklich? Echt? Geht das? Naja, es ist so, also, so ein bisschen, so C sollte man irgendwie schon können. Das ist schon irgendwie klar. Mit ohne C ist es ein bisschen schwierig. Es gab mal seinerzeit 1.2, 1.3, hat er es mal tatsächlich in C++ gemacht, hat er tatsächlich mal einen C++-Compiler verwendet, der gute Herr Torvalds, aber auch nur, weil der C++-Compiler eine bessere Error-Checking hatte. Und dass er dann irgendwie mal schauen wollte, ob er nicht die ganzen Programmierfehler aus dem Kernel rauskriegt. Aber das hat er auch schnell wieder gelassen. So, und es hilft natürlich auch, wenn man so leichte Grundkenntnisse der CPU-Architektur hat. Also man sollte irgendwie wissen, so, was so Alignment ist. So, Hände hoch, wer nicht weiß, was Alignment ist, den muss ich leider rausschmeißen. Okay. Was? Ja, nee, die wissen das doch halt. Ich brauch's nicht erklären, das ist ja das Tolle. So, Stack and Heap und Pointer oder Pointer-Arithmetik, aber das ist so. Ich will euch jetzt nicht abschrecken, das ist bloß so einfach so sollte und dann so grob so was sagen. Außerdem gibt es Git, was sicherlich der eine oder andere schon mal gehört hat. Das ist ein verteiltes Versionskontrollmanagement. Das ist gar nicht so schwierig. Insbesondere, wenn man jemals irgendein anderes Versionskontrollsystem benutzt hat, was ich CVS oder so, würde man feststellen, hey, das ist sogar relativ einfach. Es hat sogar eine Manpage und jede Menge Dokumentation, die kann man tatsächlich lesen. So, und ja, wenn man was machen will, ist so irgendwie, sollte man sich vielleicht auch so ein bisschen mit der technischen Gegebenheit da auskennen, so quasi dem Subsystem. Natürlich dann die Frage, Subsystem? Wo soll ich denn das jetzt hier nehmen? Ja, naja, also die meisten hardware-nahen Subsysteme haben Spezifikationen. Es gibt zum Beispiel die gefürchteten RFCs für Netzwerk, für Request for Comment, finde ich immer noch sehr nett. Doch, das heißt tatsächlich so. Die wollten eigentlich bloß wissen, hey, wenn ich das so mache, findet ihr das so okay? Und das, so heißen jetzt die ganzen Standards da. Dann gibt es die gefürchteten T10, was die Spezifikationsorganisation für SCSI ist. Es gibt auch T13, das ist die Organisation für ATA. Und es gibt auch T11, was die für Fiber Channel ist. T12 weiß ich gar nicht, was das ist. Gab es bestimmt auch mal. Egal. Und dann gibt es USB, gibt es natürlich auch eine, die heißt irgendwie usb.org. Falls irgendjemand unbedingt USB machen möchte, die haben auch ganz tolle, viele Spezifikationen. Es hält sich zwar keiner dran, aber es gibt immer Spezifikationen, sodass man sagen kann, hey, du hast einen Fehler gemacht. Bringt zwar nichts, weil die Hardware immer noch im Eimer ist, aber man kann es wenigstens sagen. Ja, und dann gibt es noch so andere. Dann gibt es noch sowas wie so VFS oder MM. Also VFS ist Virtual File System. Das ist der virtuelle File-System-Layer im Linux-Kernel. Der ist quasi eine Abstraktion für Dateisysteme und legt fest, wie sich Dateisysteme zu verhalten haben. Das ist nun etwas, was so sehr Linux-speziell ist. Das hat man sich halt irgendwann mal so ausgedacht, beziehungsweise ist so im Laufe der Zeit entstanden. Und das ist jetzt halt so. Das ist also auch nicht wirklich irgendwo dokumentiert. Es gibt zwar immer noch einen Dokumentationstree im Kernel Source, aber so ist es dann mehr so Stichwort arkane Wissenschaften. Dasselbe gilt für Memory Management. Ich habe vor 2 Monaten erfahren, dass der gute Mel Gorman tatsächlich ein Buch geschrieben hat über Memory Management. Mel Gorman ist einer der Hauptverantwortlichen für das Memory Management System, Subsystem. Ich glaube, es ist sogar der Maintainer. Nee? KPM, natürlich, klar. Einer der Sub-Maintainer. Naja, jedenfalls einer von denen. Der kennt sich tatsächlich damit aus und es macht ihm Spaß, damit zu arbeiten. Was ich immer noch ganz erstaunlich finde. Ich finde ich total gut, denn brauche ich das nicht zu machen. Aber es ist also, ich bin, ja, wie man sieht, ich bin nicht wirklich ein Memory-Management- oder File-System-Mensch. Das ist mir eher so ein bisschen fremd. Ja, und sonst natürlich... Die Obi-Wan-Kenobi-Regel, use the source loop, Also im Zweifelsfalle, so wie das zu gehen hat, steht im Source Code. Meistens. Es ist ein Fehler. Denn ist es natürlich falsch, was im Source Code steht. Aber um jetzt festzustellen, ob das jetzt falsch ist, was im Source Code steht, oder ob man es bloß nicht richtig gelesen hat, ist mitunter eher schwierig. Es gibt ein paar arkane Konstrukte, die einiger Erklärung bedürfen. Stichwort RCU. Hat jemand hier schon mal was von RCU gehört? Oh, mehr als ich gedacht habe. Cool. So, also dann. So, gut, schön. Also, wenn ich jetzt tatsächlich was machen will, was mache ich denn eigentlich? Wie fange ich überhaupt an? Es gibt die gefürchteten Kernel Newbies. Das ist also sogar eine Website, kernelnewbies.org. Es hat sogar ist sogar im IRC, hat es einen Channel. Da sind dann einfach so Tipps und Tricks. Das ist sogar auf Englisch. Hey, cool, krass. Okay, wo man denn nachschauen kann, was man denn machen kann, wo man anfangen kann, was so eventuelle Sachen sind. Und dann natürlich Mailinglisten. Der gesamte E-Mail-Verkehr oder die gesamte Kommunikation für den Kernel und für den Linux-Kernel geht über Mailinglisten. Es gibt die Haupt-Mailingliste, das ist denn die, da steht irgendwo, da, linuxkernel@vga.kernel.org, auch genannt LKML. Da kann man sich subscriben. Also da kann man sagen, kann man sich alle Mails empfangen. Muss man aber nicht. Da sind nämlich alle Mails drauf. In dem Sinne alle. Das sind viele. Das sind richtig viele. Denn wie gesagt, also gerüchtemäßig nur Andrew Morton liest LKML vollständig. Alle anderen haben irgendwelche Filter oder sind gar nicht subscribed, wie ich zum Beispiel. Weil das einfach, das überflutet einen. Das ist zum mal kurz mal mitlesen ist es okay, aber irgendwann explodiert die persönliche Mailbox und dann macht das irgendwie keinen Spaß mehr. Glücklicherweise gibt es Mailinglisten für die einzelnen Subsysteme. Jedes Subsystem hat eine Mailingliste, die typischerweise auf VGA liegt, vga.kernel.org. Oder nowadays, weil der gute Dave Miller keinen Bock mehr hat, so viele Mailinglisten zu machen, sind sie teilweise auf Intranet oder 01.org, das ist der Mailinglisten-Server von Intel. Warum auch immer 01? Weiß jemand, warum das Ding 01 hat? Irgendjemand von Intel hier? Ja. Okay, right, heißt halt so. genau, war noch frei, genau, richtig, konnte man noch nehmen. So ein paar Regeln. Natürlich, wie ich schon erwähnt habe, die primäre Kommunikation geht über E-Mail. ASCII, E-Mail, keine HTML, schreibt keine HTML-Mails. Ihr macht euch unglücklich, wenn ihr das tut. Und zwar wirklich unglücklich. Kein Top-Posting. Also man kann das da einstellen, wo man jetzt die Antwort haben will, ob die über oder unterhalb ist. Da gibt es ein Setting im Mailer, das kann man tatsächlich umstellen. Man will die unten haben, die Antwort, nicht oben. Niemals oben. Das macht es nämlich sehr, sehr, sehr lästig zu lesen. Wenn es mehr als eine, bei einer Antwort ist okay, aber bei mehr als drei, zwei oder drei, irgendwann verliert man den Faden, wo war ich jetzt? Das ist, also nein, einfach nein. Ja. Genau, und man kann die Mails auch kürzen. Das ist auch eine relativ gute, die Sachen, die nicht relevant sind, kann man einfach rausschneiden. Die braucht man nämlich nicht mehr. Denn wenn du jetzt eine Mail hast über 30 Seiten, die du antworten willst und 30 Seiten zitierst bloß, um zu sagen, ja, finde ich auch, das ist ein bisschen doof, ne? Dann liest man, ja, wo ist jetzt dein Problem? Ja, find's auch gut, ja, super, was schreibst du in der Mail? Lass es bleiben. So, wenn wir das alles wissen, dann will man natürlich sagen, ja, okay, was mache ich jetzt? Ja, die klassische Methode ist hier, man macht ein Patch. Ein Patch heißt, es fällt einem was im Kernel auf, was doof ist und von dem man der Meinung ist, das ist irgendwie ein Fehler. Das muss geändert werden. Ja, völlig offensichtliches Beispiel. No? Ganz klar. Also, es gibt da vielleicht sogar einen Pointer. Nee, vielleicht nicht. Okay, dann kein Pointer. Also, es gibt irgendwo in den Tiefen von SysFS. Ich bin ein Storage-Mensch, falls es noch keinem aufgefallen ist. Deswegen Fiber Channel, das FC ist Fiber Channel. Gibt so eine Dings, sagt SCSI Target ID. Die sagt mir quasi, wie jetzt die Enumeration der folgenden Geräte sein wird. Die fangen also alle mit 1 an. Ist cool, weiß man, okay, alle, die mit 1 anfangen, gehören zu diesem Gerät. Okay, wunderbar und gut. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, das will ich aber jetzt für alle haben. Das wäre doch cool, könnte ich irgendwie ein Shell-Skript machen, um irgendwas rauszufinden. Mache ich das so einfach. Und dann stelle ich fest, ja schön, Fiber Channel hat das. SaaS hat es nicht. SaaS gibt es einfach nicht. Sondern einfach ein Notion File Directory. Ist ja blöd. Wie soll ich denn das jetzt machen? Wie soll ich denn das jetzt rausfinden? Jetzt wollte ich mir so ein tolles Shell-Skript schreiben, um es rauszufinden. Und es geht nicht. Menno. Gut. Also. Das heißt, es geht einfach nicht. Ja. Dann kann man ja ein Patch machen. So. Ich erwähnte schon, dass man Git verwendet, um das zu machen. Hier habe ich mal so den typischen Workflow mal aufgezählt. Was hier die ersten Reihe, die seien jetzt mal alle still, die wissen das nämlich. Und wenn nicht, dann... Ja, ja, genau. Du ganz besonders. Aber die haben jetzt Abkürzung, nicht? Hast gesehen. Die haben jetzt den URL-Shortener. Also, Git Clone heißt, man kopiert erstmal die Upstream-Sourcen auf seinen lokalen Rechner. Ja, das ist mitunter viel, das sind mehrere Megabytes, die da mittlerweile runterkopiert werden, also mehrere Hunderte von Megabytes sogar, könnte man noch sagen. Das ist schon eher viel. Aber wenn man sowieso ständig Windows-Updates macht für mehrere Gigabytes, sollte das nicht das Problem sein. So, da kann man sich das denn runterladen. Branch ist ein Befehl, was da heißt, ja, man legt halt eine Branch, man macht eine Abzweigung. Das heißt, man setzt seinen Entwicklungszweig beiseite und arbeitet darauf und nicht auf dem Hauptentwicklungszweig. So hat man immer eine Vergleichsmöglichkeit, wie sieht der Hauptzweig aus, wie sieht mein Zweig aus. Was habe ich jetzt geändert? Kann man den relativ einfach vergleichen dadurch. Checkout heißt, okay, man wechselt auf den Entwicklungszweig, ja, und dann kann man anfangen, da rumzuhacken, bla 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 bla, irgendwas machen, hier, dort, jetzt dies und jenes und das wird schon irgendwie passen. Ja, und wenn man denn damit zufrieden ist, gibt es dieses Git Commit, was da heißt, so, jetzt möchte es bitte in meine Branch mit aufnehmen, kriegt man einen Patch davon, welcher denn im CVS, also im Control, gespeichert wird. Man kann sich die dann anschauen, da gibt es so, was ich immer benutze, ist Git Format Patch, Git Show, gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man denn sich das anschauen kann, was man da machen will. Und dann gibt es ein wunderschönes Programm, als da heißt Git Send E-Mail, das schickt nämlich diesen Patch weg. Das ist sehr praktisch, dann brauchen wir das nämlich selber machen und der Patch ist richtig schön formatiert. Denn, wie ich eben schon angedeutet habe, der ein oder andere Entwickler ist da relativ empfindlich, wie E-Mails auszusehen haben, insbesondere wie Patches auszusehen haben. Und wenn diese Patches nicht so aussehen, wie er das gerne hätte, dann fängt er an zu maulen. Im besten Fall. Also, deswegen ist das sehr praktisch. Das ist in den Weißen nämlich schon, es ist schon mal automatisch formatiert. Das heißt, so 90% aller Fehler, aller Meckereien sind denn schon mal erledigt, weil das schon mal richtig formatiert ist. Denn es ist natürlich so, man kann sich über Kleinigkeiten hervorragend aufregen. Ob da jetzt ein Komma hin soll, oder ein Semikolon, oder ein Bindestrich, oder ob jetzt am Anfang eines Kommentars Whitespaces sind, also Leerzeichen, oder vielleicht ein Tab, da kann man sich Stunden, tagelang drüber diskutieren, das glaubt man gar nicht. Es ist völlig irrelevant für den Patch, aber wenn man das dann einmal reingebracht hat, dann ist man mit diesen Kleinigkeiten da irgendwie mit drin und ärgert sich über diese Kleinigkeiten, die überhaupt nichts mit dem Patch zu tun haben. Ist denn ein bisschen sehr verwirrend. Also, wenn man jetzt einen Patch gemacht hat oder so einen Patch machen will, gibt es, wie schon erwähnt, so ein paar Konventionen. Das eine ist, man sollte ein vernünftiges Titel haben für den Patch, wie er heißt. Das ist so ein bisschen trickreich, denn man sollte zumindest erwähnen, grob, also erstmal das Subsystem, wo man jetzt ist und was es so treibt, was dieser Patch macht. So, das sollte aber nicht zu lang sein, sonst wird es irgendwie ungebrochen und das sieht nicht mehr so toll aus im Mailer. Das ist mitunter etwas challenging, denn man will jetzt so alle Informationen da reinpacken, damit man weiß, ja, das ist wirklich relevant, aber nicht zu viel, damit es nicht umgebrochen wird. Es ist mitunter etwas schwierig, das zu machen. So, dann gibt es da das gefürchtete Signed-Off-By. Signed-Off-By ist eine Zeile, die man quasi am Ende der Beschreibung einfügt. Da steht einfach Signed-Off-By und dann Name und E-Mail-Adresse. Das ist eine Konvention, dass man sie anfügen muss. Ist ein bisschen komisch, eine Konvention, die man machen muss. Naja gut, ist halt so. Der Hintergrund ist hier, dass mit dem Signed Off By sagt man, ja, ich habe diesen Patch geschrieben. Das ist jetzt, primär, der primäre Aufgabe hier ist tatsächlich eine Copyright-Geschichte. Das sind weiß, dieser Mensch hat den Patch geschrieben. Man kann mehrere Signed-Offs haben, wenn jetzt einer den Patch geschrieben hat, der nächste ihn den leicht modifiziert hat, was ich bei sich vielleicht im Git-Tree hat. Und so kann man mehrere haben, aber der ursprüngliche Autor sollte, / muss, diese Signed-Off-Zeile haben. Das ist noch ein, also der Überbleib, das, der Hauptgrund hier ist dieser ominöse IBM-SCO-Prozess, seinerzeit vor 10 Jahren ungefähr, was? Wo eine Firma namens SCO, die hier wahrscheinlich im, naja doch, ein paar könnten Sie vielleicht noch kennen, die sich irgendwann mal überlegt hat, es sei doch total klasse, wenn man den Linux-Kernel wegen Copyright-Verletzungen belangen könnte. Das hat nicht so ganz geklappt, weil das Linux konnte der Herr Thorvaldsen tatsächlich nachweisen, dass er das im stillen Kämmerlein in Helsinki entwickelt hat. Dem konnte man also nicht so richtig beipflicken. Aber dann haben sie gesagt, aber den können wir IBM nehmen, denn IBM ist eine große Firma, die hat das ja bestimmt und die kommen bestimmt irgendwie dran. Und das hatte zur Folge, dass sich alle Mitarbeiter von IBM zu dieser Zeit, die da irgendwie mit involviert waren, ihren gesamten E-Mail-Verkehr von dieser Zeit rausklauben mussten, um nachzuweisen, was sie wann tatsächlich gemacht hatten. Bloß um festzulegen, ob sie jetzt tatsächlich für diesen speziellen Code irgendwas dran gemacht haben oder nicht. Deswegen diese Signed-Off-Line, da stehen drin, okay, es hat jeder Patch hat ein Datum, hat ein Signed-Off, da weiß man ganz genau, der hat da was geändert. Kann man relativ einfach nachweisen. Deswegen gibt es da diese Signed offline. Dann sollte man natürlich schreiben, warum? Warum habe ich diesen Patch gemacht? Was soll der bewirken? Das ist nämlich auch noch eine Sache. In der Patch sollte man, in der Beschreibung sollte man nicht unbedingt reinschreiben, warum man den gemacht hat, sondern was dieser Patch macht. Dieser Patch soll dieses und jenes blablabla so und so viel machen oder macht das. Das hat nämlich den großen Vorteil, den kann man nämlich nachher überprüfen, ob der Patch da unten drunter tatsächlich das macht, was du oben drin geschrieben hast. Der eine oder andere ist tatsächlich schon reingefallen, weil die Beschreibung nicht unbedingt zu dem passte, was der Patch gemacht hat. Das soll durchaus vorkommen. Häufiger. Deswegen ist das immer, und es ist natürlich auch gleichzeitig noch eine gute Kontrolle für denjenigen, welcher sich den Patch anschaut. Er sagt, dass er das machen wollte, der Patch macht aber de facto das. Ist das gewollt oder nicht? Typischerweise nicht, denn sonst hätte es ja da oben geschrieben. Ist eine, so. Also von daher sollte man schon, ist das noch eine große Vorteil und der Beschreibung da, wo man das denn festlegen kann. So, dann hat man das. Ja, dann will man den natürlich jetzt in die große, weite Welt schicken. Diese große, weite Welt ist typischerweise der Subsystem-Maintainer und die dementsprechende Mailingliste. Der gesamte Prozess für die Entwicklung funktioniert so, dass man die Patches an den, habe ich das da, in die, also, dass man Patches schickt an den Maintainer des jeweiligen Subsystems und diese Menschen schicken dann die Patches gebündelt an den Herrn Thorvalds, welche sie dann in den Kernel einpflegt. Das geschieht in den sogenannten Merge Windows, der, hätte ich eine Folie machen sollen, das wäre cool, naja gut. Also, ursprünglich war es so, dass der Herr Thorvalds den Kernel freigegeben hat, wann immer er das gut fand. Wenn er jetzt meinte, so jetzt habe ich aber genügend Patches gesammelt, jetzt gibt es dann wieder eine neue Version. Das war also leicht erratisch. Und hatte auch eine, ja, mitunter sehr stark variierende Qualität des Kernels zur Folge. Das war irgendwann dann so ein bisschen doof. Da waren mehrere Leute nicht so ganz mit einverstanden, weswegen er festgelegt hat, dass es in regelmäßigen Abständen ein Kernel-Release geben wird. Momentan sind das 8 Wochen? 10. 10 Wochen. Also alle 10 Wochen, 9 Wochen. Ja, was jetzt? Hey, ihr seid die tollen großen Entwickler. Ihr super, er hat aufgehört, RC8 zu machen. Das ist natürlich sehr aussagekräftig. Ah, okay, na gut, okay. Also gut, also 9 Wochen. Ja, nein, denn schon, denn, naja, gut, ist ja auch egal. Jedenfalls, in festen Abständen, einmal auf in festen Abständen gibt es eine neue Version. Damit man jetzt auch die halbwegs stabil hinkriegt, ist es festgelegt, dass man, nachdem ein Kernel released wurde, zwei Wochen Zeit hat. Zwei Wochen haben die Maintainer Zeit, ihre ganzen Patches an Herrn Torwart zu schicken, beziehungsweise ihm zu sagen, er möge sie doch bitte da abholen. Wo denn neue Features, neue Patches in den Hauptkernel mit einfließen können. Nach diesen zwei Wochen gibt es die sogenannte RC-Phase für Release-Candidate-Phase, wo denn die ganzen Patches dann überprüft werden, das Ding durchgebaut wird, bei den ganzen Kernel-Entwicklern drauf installiert wird, durchgetestet, Fehler, Regressionen und so weiter rausgefiltert werden. So, das heißt aber auch, wenn man irgendwo einen Patch irgendwo hinbekommen will, muss man diesen Patch an den Maintainer schicken, denn der ist der Subsystem-Maintainer, denn der ist ultimativ dafür verantwortlich, den Patch irgendwie in den gesamten Workflow einzufliegen. So, das heißt natürlich auch, wenn man jetzt einen Patch hat, welcher mehr als ein Subsystem berührt, ist das aber irgendwie doof, dann muss ich zwei Maintainer fragen. Einen zu fragen ist ja schon, ja, okay, schwierig genug, aber mehrere, da ist bestimmt einer dabei, welcher irgendwie rumzickt, aus welchen Gründen auch immer. Das ist immer ein bisschen doof, deswegen wäre ich damit vorsichtig. Das ist, also ich würde es vermeiden, denn es dann auch immer, selbst wenn sie jetzt alle völlig relaxed sind und sagen, ja klar, können wir machen, kein Problem, ja klar, Logan, aber wer? Der eine, der andere, der nächste, wer weiß. Dann müssen die sich nämlich einigen, nimmst du ihn, nimmst du ihn, nimmst du ihn, das ist auch doof. Also, macht alles keinen Spaß. Ja, und bitte, bitte, bitte keine trivialen Patches schicken. Also, ja, es gibt Rechtschreibänderungen im Kernel. Ja, das weiß ich, das weiß jeder. Aber dafür Patches zu schicken, es ist einfach nicht wert. Dasselbe gilt für Whitespace oder irgendwelche Formatierung. Ja, kann man machen, aber nein, das bringt es nicht. Wenn das rein zufällig gerade in dem Bereich ist, wo man diesen Patch jetzt macht, dann kann man es tun und sagen, ach und übrigens, da ist noch ein Whitespace-Fehler. Ja, aber nicht als Einzelpatches. Das ist irgendwie nicht so toll. Ja, und dann natürlich, ne, ich habe schon erwähnt, dass die mitunter etwas sehr empfindsam sind, wie so ein Patch auszusehen soll. Auf die eigene Formatierung achten. Der Patch muss natürlich auch in einem bestimmten Format sein, damit er überhaupt angenommen wird. Und auch das, was man geändert hat, muss natürlich den diversen Richtlinien, wie jetzt der Code auszusehen hat, muss das natürlich dann empfehlen. Er muss dementsprechend natürlich dann entsprechen. Dafür gibt es glücklicherweise ein Skript, als der heißt CheckPatch, welcher den Patch überprüft, ob er dann den diversen Regeln entspricht. Das ist primär irgendwelche syntaktischen Fehler, Code-Style-Geschichten, primär Einrückungen, Tabs, Klammern, wo die Klammern sind, ob mir jetzt nach dem if die Klammer am Ende der Zeile oder an der nächsten Zeile ist. Das ist mitunter, ne? Also da wurden ganze Religionskriege rübergeführt. Und ja, und das Weite noch anderes, so mache ich die Einrückung jetzt mit Leerzeichen, mit Tabs? Und wenn ja, wie viele und warum? Und wenn man dann noch Patches macht, nicht nur für den Kernel, sondern zum Beispiel auch mit Cool-Move zum Beispiel, dann wird es total schlimm, weil die natürlich andere haben. Cool-Move ist eh scheiße. Also, so. Und dann gibt es noch ein sehr nettes Skript als Get-Maintainer. Der sagt dann nämlich, wo man diesen Patch hinschicken sollte. Wenn man das jetzt nicht so unbedingt weiß, wie jetzt der aktuelle Maintainer dieses Subsystems heißt. Ja. Das checkt nur und sagt dir hier, da und da, bitte mach jetzt heile. Escape it, set C style Linux. Also, jeder Editor, der was auf sich hält, hat die dementsprechende Formatierung drin. Da musst du das lediglich einsprechen. Was benutzt du? Na, jetzt sag gleich Eclipse, dann fliegst du aber gleich raus. Was? Kate, ja, Kate hat das, ja, geschenkt. Einfach nachschauen, da kannst du einfach sagen, hier, da, ich will das Linux-Kernel machen und dann macht er das automatisch für dich. Da musst du gar nicht mehr groß drüber nachdenken. So, wenn man jetzt den Patch fertig hat, empfiehlt es sich, das nochmal zu kompilieren mit dem Patch drin. Das empfiehlt sich wirklich. Ich spreche da aus Erfahrung. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man einen Patch absteckt und nachher feststellt, oh, das war jetzt nicht so cool, das kompiliert gar nicht. Das gibt also gleich wieder Abzüge in der B-Note. Da muss man sich beim nächsten Mal richtig, richtig gut anstellen, damit man, also nee, das ist nicht so toll. Ja, und natürlich testen. Ne? Wenn man jetzt einen Patch geschrieben hat, ist das schön, dass der das eigene Problem behebt. Aber die anderen Sachen da drumherum, gehen die immer noch? Gehen die noch so wie vorher auch? Das ist echt cool. Das sollte man durchaus mal überprüfen, wenn man da so ein Patch macht. Denn es ist irgendwie nichts blöder, wenn man denn nachgefragt wird, ja, aber dieses und jenes geht doch kaputt, hast du es denn nicht getestet? Ja, sollte man schon. Es gibt da irgendwie so ein paar Helden, die ständig irgendwelche Patch-Serien schicken. Ja, ihr müsst das so und so ändern, das haben wir und so, das ist so total wichtig. Ja, na, macht's lieber so, das ist doch viel besser, wenn ihr das jetzt mal ändert, das so macht. Ja, nee, das geht nicht, wir haben die Hardware nicht mehr. Hallo? Und wie willst du denn den Patch überhaupt testen? Ne, also, nein. Code Aurora.
Ja, ja.
So, also dann. Völlig übersichtlich, ja. Schreibt ihr auch Unit-Tests? Wir haben Stellen offen. Das Problem mit den Unit-Tests ist, dass du sinnvolle Unit-Tests nur für A, abgeschlossene Bereiche und B, abgeschlossene Bereiche, die du komplett unter deiner Kontrolle hast, schreiben kannst. Da war ein Komma dazwischen dem Satz vorher. Was heißt, dass du Unit-Tests nicht schreiben kannst für irgendwas, was Hardware-related ist? Sinnvolle Unit-Tests. Denn es kann immer die Hardware sein, die dir da in die Suppe spuckt. Und du wirst es mit Unit-Tests nur sehr schwer, oder eigentlich, ich bin der festen Überzeugung, dass du mit Unit-Tests nicht hinbekommst, alle möglichen Fehlerpfade der Hardware durchzutesten. Und das ist das Problem. Es gibt nur sehr wenig Bereiche im Kernel, die tatsächlich so abgeschlossen sind, dass du tatsächlich sinnvolle Unit-Tests schreiben könntest. Wenn du dazu eine Idee hast, hey, come and see me. Es ist schwierig. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, dass wir sowas machen müssten. Aber es ist sehr schwierig, denn das wirklich, 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 wirklich Blöde sind irgendwelche Hardwarefehler. Die können dir irgendwas machen. Du hast leider keinerlei Ahnung, was da passiert. Es kann wirklich irgendwas sein. Und wie willst du das simulieren? Wie willst du da irgendwie sinnvolle Unit-Tests machen, die dir Hardwarefehler simulieren? Ja, naja, also die beste Geschichte ist hier der gute Tejun, der Maintainer vom ATA-Subsystem, der seinerzeit die Fehlerbehandlung neu geschrieben hat, indem er eine Schere genommen hat. Er hat sich nämlich eine Schere genommen und so lange an dem SATA-Kabel rumgeschnibbelt, bis er irgendwelche Fehler gesehen hat. Ja, echt ohne Scheiß! Ja, das ist Tejun, na klar, das glaubt mir sofort bei dem, ne? Ich meine, er war in Südkorea, das hilft, er ist einfach um die Ecke, hat sich neue Zeugs gekauft, das war relativ einfach. Aber trotzdem, das ist so, es ist unheimlich schwierig, da tatsächlich Fehler zu reproduzieren. Das ist also, ich würde liebend gerne Sachen machen, aber die wirklich interessanten Sachen kann ich nicht machen. Das ist das Doofe. Ja, es gibt einen Self-Test, genau, richtig. Es gibt ja irgendwie Self-Tests, wo man dann irgendwie Sachen machen kann und wo wir dann auch, ja, so, wo so ein paar Sachen mit drin sind. Wir sind dabei. Also, ja, wir sind dabei, das zu uns zu überlegen. Mit mehr Bier. Okay, also, es gleitet langsam ab hier. So, also, dann habe ich dafür dieses Problem, was ich da vorhin erwähnt habe, einen ganz trivialen Patch gemacht, wie man hier sieht. Er ist tatsächlich nicht so, also, das, wie man da oben sieht, wieder mal, Subject, ne, steht irgendwo drin, das Substream, wo es ist, was das Ding macht, kurze Beschreibung, so und so viel, signed offline und dann der Patch selber, so und so, zack und zack und zack. So, ist eigentlich relativ, das war nämlich auch schon der ganze Patch, der geht noch irgendwie zwei Zeilen weiter und ist auch schon fertig. Also der ist tatsächlich relativ trivial. Dachte ich so. Und eigentlich relativ einfach. Ja, dann habe ich losgeschickt und dann sagte einer, ja, schön und gut, aber weißt du, die Variable da, die SCSI-Target-ID, das ist eigentlich eine 32-Bit-Variable. Vielleicht solltest du dir auch als 32-Bit-Variable darstellen, nicht als 8-Bit-Variable. Ja, da hat er schon irgendwie recht. Ja, okay. Naja, gut, das kann halt mal passieren. Ja, naja, okay. Ja, das stimmt ja schon irgendwie, nachdem ich mir das angeschaut habe. Ja, stimmt, hast ja schon irgendwie recht. Na gut, macht ja nichts, schicke ich halt eine neue Version. Na, dann... Das kann immer passieren, dafür ist der Review da, dass irgendwelche Fehler im Patch sind, die man vorher nicht gesehen hat. Weil irgendwie Compiler nichts gemerkt hat, der Patch hat getan, kann halt passieren. So, neue Version. Ich sage, ja, okay, alles klar. Dann, da stimmt, 32-Bit, da U32 da unten. Okay. Und dann meinte er, ja, stimmt, passt. und hat sein Review beigesetzt. Das ist der Rapid Buy Tag. Und dann hat der gute Mario Peter gesagt, ja, okay, finde ich gut. Zack. Nehme ich. Ist natürlich cool. Fand ich dann ganz nett. Denn wie man sieht, ja, das war dann relativ zügig. So innerhalb von 6 Stunden. Das ist also, ist schon cool. Passiert nicht häufig. Es geht aber auch anders. Na, also, da muss man sich auch drauf einstellen. Die sind nicht immer alle so nett da. Der Name ist noch drin. Ich wollte den Namen rausziehen und dann mal fragen, wer könnte das geschrieben haben? Aber das ist gut. Also, es kann durchaus passieren, dass dieser Patch nicht genommen wird, beziehungsweise dass Leute was dran zu meckern haben. Das kann immer mal passieren. Dann muss man sich tatsächlich überlegen, hat er recht oder hat er nicht recht? Wenn er recht hat, klar, kann man den Patch modifizieren und sagen, ja, okay, das und jenes. Wenn das möglich ist, kann auch sagen, dass die sagen, nö, machen wir nicht, Patch ist scheiße, sowas wird niemals passieren. Das war ein anderer Patch, den ich geschickt habe, wo ich dann gesagt habe, na gut, es gibt eine Funktion, die Sachen ausdruckt, warum nimmt er sie nicht einfach, müsste das denn alles selber machen? Haben wir gesagt, ja schon, aber das haben wir schon immer so gemacht. Das erwarten jetzt die Leute, dass man diese uralte, schlechte Funktion nimmt. Das heißt, das können wir nicht ändern. Ja, super. Tolle Idee. Naja, gut, das kann halt auch passieren. Das heißt, wenn man also jetzt meint, dass der Patch trotzdem gut ist, dann sollte man sich darauf einstellen, dass man darüber diskutieren muss, warum dieser Patch gut ist. Dass man mit diesen Leuten tatsächlich diskutieren muss, die im Zweifelsfall schon länger dabei sind als man selbst. Das heißt, man muss jetzt wirklich gründlich überlegen, ja, hat er recht oder hat er nicht recht. Und wenn man meint, dass er Unrecht hat, dann kann es doch leicht kompliziert werden. Also, aber auch dann kann man den Patch modifizieren, neu losschicken und dann warten. Denn das ist das Problem, man kann länger warten. Insbesondere, wenn man ein Patch schreibt für irgendwas, was nicht so richtig einen Subsystem-Maintainer hat oder das einfach keinen interessiert. Ich habe mal ein Patch gemacht für das Loop-File, für das Loop-Device. Den habe ich vor einem Dreivierteljahr losgeschickt. Und warte auf Rückmeldung. Das kann auch passieren. Es kann auch einfach sein, dass die Leute es einfach nicht interessiert oder keine Ahnung, man weiß es nicht. In diesen Fällen kann man entweder aufgeben oder sagen, okay, versuchen wir es nochmal. Einfach nochmal losschicken, nur mal nachfragen, hey, was ist jetzt? Und dann warten. Und danach nochmal losschicken. Man kann den Leuten tatsächlich auf den Nerv gehen und sagen, hier jetzt, macht mal irgendwas. Denn letztendlich ist das eine der Aufgaben der Maintainer, da sich um diese Patches zu kümmern. Man kann natürlich auch, wenn das jetzt irgendwie, wenn man merkt, das geht irgendwie nicht voran, kann man so ein paar Notfalladressen nehmen. Also, ne? Es gibt einen Trivial Branch oder einen Trivial Tree vom GOG für kleinere Fixes. Und sonst, Greg KH ist auch immer ein guter Ansprechpartner, wenn man irgendwie was Größeres hat, wo man meint, hey, könnte mal jemand sich drum kümmern. Oder sonst Andrew Morton, AKPM, ist auch noch immer eine gute Adresse dafür. Aber ja, Patches werden ignoriert. Das kann passieren. So, wenn man jetzt meint, ja, schön, aber woher soll ich wissen, was falsch und was richtig ist? Also, so viel Ahnung habe ich nun vom Linux-Kernel auch wenig, dass ich das nun wüsste. Da gibt es Alternativen. Die eine Methode zum Beispiel ist Patch Review. Jede dieser Patche, die auf die Mailingliste geht, muss, / soll, überprüft werden von anderen Leuten. Sprich, andere Leute sollen, / müssen sich diese Patches anschauen, um festzustellen, taucht das so. Die gewöhnlichen Patch Reviews. Das kann einfach jeder machen. Jeder kann sich den Patch anschauen, kann schauen, überlegen, verstehe ich, was er da tut. Und dann, wenn er meint, ja, das sieht soweit, wenn man meint, ja, dann bin ich einfach, kann man einfach sagen, einen Reply machen, wer will bei. Überhaupt kein Problem, kann jeder machen. Dafür gibt es diesen Review-By-Tag und das kann man einfach machen. Die Alternative wäre zum Beispiel semantische Code-Analyse, da gibt es dann Tools dafür. Oder natürlich, ja, Programme lesen, das geht natürlich immer. So, Patch-Reviews. Das ist das, was ich schon gemeint habe. Hier habe ich mal so ein Ding, so ein Patch aufgeführt, so ein klassisches Patch aufgeführt. Der gute Arndt Berg dann hat festgestellt, ja, das ist schön und gut, aber er hat jetzt diese Funktion da, also diese Funktion da, wenn ich einen Pointer hätte, könnte ich da hin pointen, jetzt muss ich so machen. Hat er quasi ausgeschrieben, obwohl es eine Funktion dafür gibt. Und wenn ich diese Funktion verwende, wird der Stack von diesem, von der Funktion wird um ein Zehnfaches kleiner, um ein Zehntel kleiner. Also auf ein Zehntel kleiner. Das merkt man schon. Lasst uns doch einfach diese Funktion nehmen. Ist doch viel besser. Bei mir ist so angeschaut, weil das, ne, man sieht, Firebird-Channel und so, ja, schon irgendwie in meinem Bereich, habe ich gesagt, ja, Arndt, hast recht. Können wir machen. Habe ich einfach ein Mail, habe ich ein Mail zurück? Ja, finde ich gut. No, das ist das, was man da das nochmal zusammengefasst für ein Patch-Review. Einfach auf den Patch antworten und darunter schreiben, Revit by. Passt. Ja, man kann den Patch auch kürzen. Man muss nicht den gesamten Patch zitieren. De facto, was ich mache, die Beschreibung, der Rest wird weggeschnitten. Weil das ja, das war schon vorher, warum soll ich das nochmal alles zitieren? Das tendiert dazu, ein bisschen länger zu sein. Und bis man dann ne, die 20 Seiten nach unten gescrollt hat, bloß um zu sehen, Review by, ist ein bisschen nervig. Deswegen kann man einfach dann noch abkürzen. Noch etwas Kurzes zu diesen Patch-Tags da. Signed off by, hatte ich eben schon erwähnt. Dann gibt es noch den Act by. Das ist die ursprüngliche Version gewesen, welche dann heißt, ja, ich finde den Patch gut. Das ist, macht heutzutage eigentlich kaum mehr jemand. Das ist primär ersetzt durch das Revit by, weil es den Act heißt, ja, ich finde den Patch gut. Das sagt noch nichts darüber aus, ob er sich den Patch überhaupt angeguckt hat. Kann auch einfach sagen, ja, ich habe mit dem Bier getrunken und finde es gut. Ja, deswegen ist der Revit by da so ein bisschen aussagekräftiger. Dann gibt es noch diesen Tested by Patch Tag, welcher auch ganz nett ist, denn das heißt, hey, der hat den tatsächlich getestet. Er geht tatsächlich, das macht tatsächlich das, was da oben steht. Cool. Aber auch hier, das sind einfache Antworten, einfache Mails, die man einfach losschicken kann. Kein Problem, kann jeder tun. Nur, das sieht dann irgendwie so aus, hatten wir schon. Und dann ist da alles gut. Ich? Aber ich kann doch gar nichts, mich kennt doch keiner. Ja, das macht nichts. Ist doch völlig egal. Das kann tatsächlich jeder machen. Und es dreht sich hier bei einem Patch-Review, dreht sich bloß darum, dass sich die Leute den Patch angucken. Ist dieser Patch okay? Es dreht sich darum, dass hier wirklich keine groben Fehler reinkommen und dass man dem Maintainer ein bisschen die Arbeit abnimmt, denn der muss die Patches eh alle angucken. Wenn da noch ein paar mehr Review-By-Tags mit drin sind, dann hat er da schon mal eine relativ gute Garantie, ja, der Patch wird schon okay sein. Da haben schon mehr Leute angeguckt, so schlimm kann er nicht sein. Und de facto bei uns, also im SCSI-Subsystem, ist tatsächlich die Verabredung, dass jeder Patch 2 Review-By-Tags haben muss, bevor er aufgenommen wird. Im Kehrschluss natürlich auch, wenn er 2 Review-By-Tags hat, wird er aufgenommen, damit man so ein bisschen so die das Zufällige aus dieser ganzen Sache rausnimmt. Und ja klar, natürlich, es kann passieren, dass man einen Review macht, der einfach komplett ignoriert wird. Natürlich, klar. Aber dann hat man sich das Ganze mal angeschaut, hat zumindest versucht zu verstehen, was der da eigentlich treibt. Dadurch hat man natürlich auch automatisch ein bisschen besseres Verständnis von der Stelle im Code, von dem Kernel entwickelt. So, dass man auch besser versteht, wie das Ganze zusammenspielt und dann auch erkennt, wo eventuell noch Probleme sein könnten. Sodass man dann später auch irgendwann tatsächlich mal leichte eigene Patches machen kann. Es hat eigentlich tatsächlich nur Vorteile. Und Revit ist tatsächlich eine der Arbeiten, die, wo sich so der klassische Maintainer gerne drum drückt. Denn das ist Arbeit. Das ist viel Text, den man lesen muss. Wenn das andere für ihn machen, ist das für alle sehr viel besser. Deswegen, mehr Reviews. So, die andere Alternative ist semantische Analyse. Man kann natürlich auch ne, thermodynamisches Hacken. Ist mir scheißegal, ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber es ist falsch. Okay, ja. Kann man machen. Nee, also, das ist tatsächlich so, man kann auch einfach sich den Code analysieren und aufgrund gewisser Regeln feststellen, ob es richtig ist, was der Code treibt oder nicht, ohne genau zu wissen, was das nun eigentlich ist. Dafür gibt es zum Beispiel das Coccinelle-Tool, das gefürchtete, was quasi ein großer Regular Expressions Parser ist. welcher dann aufgrund von Regular Expressions ein Patch rausschmeißt. Das ist irgendwie sehr praktisch. So, man kann da irgendwie Regular Expressions machen, um dann gewisse Sachen zu suchen, zu ersetzen oder ein Patch zu generieren. Das Ding kann man über den gesamten Kernel laufen lassen und dann macht ihr das für alle Stellen im Kernel. Das ist mitunter nicht so schnell, denn wie der eine oder andere vielleicht weiß, Regular Expressions sind denn nicht so ganz einfach. Und das Abfragen und das Machen dieser Regular Expressions schon mal zweimal nicht, das dauert ein bisschen da. Aber naja gut, aber es geht. Dann gibt es noch Sparse, was quasi eine statische Code-Analyse ist. Und welches quasi auf dem Code selber basiert. Also das schaut sich den Code selber an. So, warum dieses Ganze? Naja, es gibt so ein paar klassische Fehler im Kernel, welche also nicht wirklich so überall vorkommen. Das eine natürlich, das klassische, einfach, dass man keine Fehlerbehandlung macht. Nur allein, weil eine Funktion einen Wert zurückgibt, soll ich den jetzt auch noch überprüfen? Ah nee, das habe ich noch nie gemacht, das passt schon. Die steckt eigentlich nie fehl, die Funktion, das brauche ich gar nicht. Sehr beliebt bei Sysifest-Funktionen. Ah, das geht schon. Oder der my all-time favorite. Wenn das jetzt einen Return-Wert zurückgibt, ist 0 ein Fehler oder nicht? Ist das jetzt im klassischen C false und alles ungleich true? Oder ist das im klassischen Unit-Sinne 0 kein Fehler und negativ ein Fehlercode? Wer weiß. Sollte man vielleicht mal überprüfen. Oder auch einfach, dass man unterschiedliche Bereiche hat, was denn so erwartet wird. Ich habe da mal so eins dieser schönen Sachen mal rausgezogen. Wie man da oben sitzt, sieht, setzt er den auf einen Wert. Ne? Ein Wert, did not connect, und wird nach 16 Bits geschiftet nach links. Da steht also irgendein Wert drin. So, weiter unten setzt er einen negativen Wert. Okay, das ist jetzt nicht ganz so das, was ich von dem oberen erwartet hätte. Das ist garantiert kein negativer Wert da oben. Es sei denn, das ist ein relativ großer, na gut, aber egal. Es ist kein negativer Wert. Und dann weiter unten, schaue ich einfach nach, ob der Wert kleiner ist. Ob das mit dem da oben passt? Also ich weiß nicht. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Das ist so einer dieser Klassenfehler, wo man überhaupt keine Ahnung haben muss, was der Code treibt. Man sieht schon, also na, so ganz sauber ist das nicht. Da sollte man mal genauer nachgucken. Wie das so ist, das ist eigentlich ein triviales Problem. Deswegen gibt es den noch. Weil man de facto, wie man da schon sieht, wird dieser Error-Code überlagert zwischen zwei Subsystemen. Der eine Subsystem benutzt es so und das andere so. Und wenn man jetzt das eine behebt, dann geht das andere Subsystem nicht mehr. Und wenn man das andere Subsystem behebt, geht das eine nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd. Oder auch historisch gewachsen. Das macht es ein bisschen schwierig, das so denn zu machen. So, hier ist mal ein Beispiel für Coccinell. Das schaut einfach nach, ob eine Variable, eine Unsigned-Variable auf klein gleich 0 getestet wird. Ganz offensichtlich. Also, da gibt es auch denn jede Menge Dokumentation dafür. Das ganze Coccinell wurde von der INRIA, Institut National Research, blablabla, irgendwas französisches, französische Universität, die das denn entwickelt haben, so als Analyse-Tool dafür. Da kann man ganz toll viele Sachen machen. Manche Leute finden es total super. Der eine oder andere versucht sogar, Coccinell oder Coccinell-Skript als Alternative zu Patch zu machen. Aber naja gut, also man kann damit ganz tolle viele Sachen machen. So, dann gibt es noch den Sparse, welches ein Programm ist, was auf der Code-Analyse beruht. Das heißt, das schaut sich die Ausgabe von dem GCOF an, also quasi der dem Ablauf vom Programm, wie das Programm selber abläuft. Da gibt es eine spezielle Option vom Compiler, welche dann diese Information rauswerft und der wertet ihn aus. Das Ganze ist von einem gewissen Dan Carpenter geschrieben, welcher scheinbar nichts anderes macht als dieses Programm, wo man dann immer nette Mail kriegt, ach übrigens, Spaß sagt, das ist Mist, was du da geschrieben hast. Der arbeitet da ständig dran, das heißt, das Ding wird ständig besser, das kann man sich auch sogar irgendwo runterladen, das hatte ich hier vorne auch schon mal erwähnt, irgendwo da unten, da steht's, wo man sich das ein bisschen angucken kann, was das Ding treibt. Und so, und ja, und Dan Carpenter ist tatsächlich ein Mensch, das ist kein Roboter. Er hat mir nämlich tatsächlich schon mal ein Patch geschickt, welcher semantisch falsch war. Ha, fand ich cool. Das war total klasse. Einer der Highlights. Naja, gut. So. Ich habe schon eben erwähnt, dass der Maintainer dafür verantwortlich ist, den Patch aufzunehmen. Jedes Subsystem hat mindestens einen Maintainer. Ursprünglich, damals in grauer Vorzeit, als es noch Dinosaurier gab, war das der Mensch, welcher am meisten da gemacht hat. Und den hat dann irgendjemand, hat dann gesagt, hey, willst du das nicht für mich machen? So. Seine Aufgaben sind relativ einfach. Er muss sich die Patches anschauen, muss die Patches so sehr gut sind, in seinen Tree mit aufnehmen und dann das an den Herrn Torwart schicken und sagen, hier, da sind die Patches. Das heißt natürlich auch, der ist mit der eigentlichen Maintenance-Arbeit doch relativ beschäftigt. Das heißt automatisch, er ist nicht mehr unbedingt derjenige, welcher auch am aktivsten ist und am meisten Patches macht. Je nach Qualität und Zustand variiert das. Also es gibt Maintainer, die eigentlich nichts mehr am Subsystem machen, außer Patches aufzunehmen, ab und zu. Es gibt andere, die mega aktiv sind, dies, jenes machen und so und hast nicht gesehen. Hängt halt davon ab. Das Problem ist natürlich hier, ultimativ entscheidet der Maintainer, ob er den Patch aufnimmt oder nicht. Wenn der Maintainer den Patch nicht aufnimmt, aus welchen Gründen auch immer, dann nimmt er ihn nicht auf. Da kann man nicht wirklich viel dagegen machen. Auch wenn jetzt ganz tolle viele Reviewed by und ja, ich finde den Patch gut und alles auf dem Patch drauf sind, er muss ihn nicht aufnehmen, es zwingt ihn keiner, es kann ihn keiner zwingen. Das ist dann ein bisschen doof, da hat man eher so schlechtere Karten. Denn es gibt nicht wirklich einen Prozess, wie jemand Maintainer wird oder nicht mehr wird. Also, denn die meisten Maintainer sind quasi seit Anbeginn aller Tage da. Das ist so, ja, die sind halt einfach da. Und also wirklich absetzen kann man sie nicht oder selten. Also entweder sie sind einfach nur blöd, wie der gute Herr Kleen, wer denn gesagt hat, ich werde niemals meinen Tree, den X64-Tree mit dem normalen 32-Bit-Intel-Tree mergen. Worauf die Antwort, na gut, du halt nicht, dann machen wir es halt. Ja, es war dann relativ einfach. Aber, ja, oder, ne, der gute James Bottomley, also, wie schon erwähnt, die Aufgabe vom Maintainer ist, Patches anzunehmen. Wenn er das nicht tut, ist so quasi die zentrale Aufgabe des Maintainers nicht mehr gegeben, wo sich dann die Frage stellt, warum bist du überhaupt Maintainer? Das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis man das denn dem Herrn Bottomley klar gemacht hat, dass die Aufgabe des Maintainers ist, Patches anzunehmen. Und das bedurfte auch eines Machtwortes von einem gewissen Herrn Torvalds, ihm zu sagen, du machst das jetzt oder du bist kein Maintainer mehr. Wo er sich denn gebeugt hat, hat er gesagt, okay, mach ich es halt. Aber auch hier, er ist weiterhin Maintainer. Es ist sehr schwer, ein Maintainer loszuwerden. Na, es sei denn, man macht sein eigenes Subsystem. Wenn man natürlich rein zufällig Hardware, die noch nicht im Kernel ist, dann ist es relativ einfach. Denn den kann man einfach sagen, ach, na gut, mache ich hier für da. Übrigens, ich habe mein eigenes Subsystem. Das geht natürlich auch. Gibt es natürlich nicht so wirklich viele davon, denn so unbenutzte Hardware, die noch nicht im Kernel ist, ist sehr schwer zu finden. Das ist also, da muss man den schon, ja, das ist dann schon mehr Bereich Nischentechnologie. Aber das geht auch. Also, ne, das ist, ich will es ja nicht so sagen. Ah, das war ich schon. Da. Aber trotzdem, es geht. Und vor allen Dingen, wir brauchen mehr Leute, die mitmachen. Es gibt tatsächlich im Kernel nur sehr wenig Leute, die neu dazukommen und dabei bleiben. Es gibt immer Leute, die mal unheimlich motiviert anfangen und sagen, ja, das mache ich, ja, und hier und da und überhaupt, aber dann durch den Prozess doch leicht abgeschreckt werden. Aber trotzdem, es ist so, wie ich schon gesagt habe, die Maintainer sind nicht nur for life, die sind jetzt auch nicht mit alle die Jüngsten unbedingt. Und wenn sie es jetzt wirklich schaffen, alle Leute abzuschrecken, dann haben wir nichts gewonnen. Denn letztendlich, wir müssen daran arbeiten, uns selbst überflüssig zu machen. Wir sind nicht unersetzlich. Sicherlich haben wir ein bisschen mehr Erfahrung, ja klar, aber jeder, der 10 Jahre dabei ist, hat dann auch notgedrungen Erfahrung. Sein, er war jetzt halt die 10 letzten Jahre gesoffen, kann natürlich sein. Aber sonst kriegt er automatisch Erfahrung. Von daher also, macht mit, tut was. Wir brauchen mehr Reviewer für alle Patches. Und damit sage ich erstmal vielen Dank. So, hättet ihr noch Fragen? Ja. Bitte was? Ja. Ja, das wird typischerweise auch gemacht. Du kannst tatsächlich in dem Git ein Pre-Check-In-Hook machen, welches das dann gleich überprüft. Das ist auch so, also ich kenne eine Firma, die macht das so. Da wird dann gleich gemeckert, wenn dein Patches irgendwie nicht so toll war. Ja. Es ist mir völlig klar. Es ist mir, es, ich weiß, ich kenne die Problematik. Es, natürlich. Ich argumentiere nicht dagegen, dass der Maintainer nicht das Recht hat, die Patches abzulehnen. Natürlich darf er das. Wogegen ich argumentiere, ist, dass der Maintainer hat das Recht und die Pflicht zu antworten. No? Dann hast du einen besseren Maintainer als ich. Also das ist nicht, no? Das ist die hauptsächliche Aufgabe. Es ist völlig okay zu sagen, dein Patch ist scheiße oder nein, ich mag dich nicht, ich nehme dein Patch nicht. Das ist völlig okay. Beides ist übrigens schon vorgekommen. Nicht? Es gibt den einen oder anderen, welcher keine Patches mehr schicken darf. aber man muss antworten. Man muss ihm das sagen. Das ist mein Argument hier. Ja.
Warum machen das Red Hat denn so selten? Also wenn man irgendwas an Red Hat Mailingliste schickt, also die sind da immer ganz extrem. Ignorieren einen richtig fies auf der Mailingliste.
Natürlich. Klar, ist Red Hat. Das ist nicht zufällig die LVM-Mailingliste, gell?
Nee, nicht die LVM. Doch, LVM auch, ja.
Natürlich. Na, ja. Das ist schwierig. Ich meine, dasselbe Problem haben wir auch. Das ist, also wir haben glücklicherweise, also wir jetzt, wir als SUSE, ne? Wir als SUSE. Glücklicherweise haben wir nicht so viele SUSE-Mailinglisten, so dass wir dieses Problem nicht so häufig haben. Aber auch da ist natürlich klar, ich meine, Herrgott, wenn du auf einer SUSE-Mailingliste ein Problem schreibst, was kein SUSE-Problem ist, was sollen wir da sagen? Und bei Reddit ist natürlich das Problem, dass Reddit nicht nur Reddit-spezifische Mailinglisten hat, sondern auch natürlich eigentlich Upstream-Mailinglisten, gerade die Weißenburg und LVM, sind eigentlich ja die Upstream-Mailinglisten. Und die sollten eigentlich darauf reagieren, für beliebige Probleme in diesem Bereich, weil das die offizielle Mailingliste ist. Aber wie das halt immer so ist, ja, 90% der Leute, die daran arbeiten, sind nun mal Angestellte von Red Hat. Und ja, die haben natürlich nur endlich viel Ambition, jetzt irgendwelche beliebigen Sachen zu fixen. Ja, das ist doof. Eben, lest mir Mailinglisten. Ja? Ja, stimmt, Documentation hätte ich noch erwähnen sollen. Da hast du recht, ja?
Ganz kurz, und zwar, wieso teilt man dann, also ich habe eigentlich schon mal gehört, dass so ein Subsystem-Maintainer teilweise auch noch Leute unter sich hat,
ja.
Sozusagen Subsystem noch weiter unterteilt, also ja, so die Arbeitsteilung praktisch verbessern.
Was nicht, da sitzt
also,
einer.
Kann man, ja, aber kann man eigentlich an jedem vorbei, also direkt an den Subsystem-Maintainer da den Patch schicken, wie Sie es erklärt haben, das glaube ich eher weniger, oder?
Naja, es hängt ja davon ab, das oder ist so ein bisschen
so. Sind
Sie
selber so einer? Sind Sie selber so ein?
Das Ganze ist ein informeller Prozess. Es gibt da keine Was ich? Regelwerk recht gehen, das musst du so und so und so und so und so machen. Das ist halt, nee. Der einzig informelle Prozess ist, dass Linus weiß, von wem er sich die Patches holen soll. Das ist der einzige Prozess, den es gibt. Alles andere obliegt dem Subs, dem Maintainer, wie der es gerne hält. Ob er jetzt sagt, hier, mach du das doch für den Bereich, da habe ich keinen Bock zu, mich drum zu kümmern. Ich nehme auch was auch immer du hast, kein Thema. Oder wenn er ihm jetzt sagt, oh nee, mir wird es zu viel, gleich schickst du direkt an Linus. Alles ab, ja, alles Abmachungssache. Ja, klar.
Da kam einer, der irgendwie ein Untersubsystem von meinem kompletten Bekannten hat, den ich vorher noch gar nicht so auf der Rechnung hatte, der das aber so fundiert gemacht hat und mit so einem Engagement dabei ist und sich auch gewidmet hat, das weiterhin zu machen.
Und letztendlich war Tejuni ist ja das klassische Beispiel da. Der ist das klassische Beispiel, der auch einfach dann irgendwann mal angefangen hat, hat irgendwie angefangen, den gesamten SATA-Error-Händler umzuschreiben. Einfach so, ja, hier, habe ich halt gemacht. Und so, der ist halt, manche Leute sind einfach gut, klar, aber muss man dann schauen. Es gibt auch andere, die jede Menge sinnlose Patches schicken.